Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Sprüche, der aber auch im Neuen Testament mehrmals aufgegriffen wird und zitiert wird. Und das soll so eigentlich als Überschrift dienen heute für die Predigt, vor allem die Aussage, den Demütigen gibt Gott Gnade. Das werde ich immer wieder heute betonen, sage ich mal. Also darum wird es heute zentral gehen, dass wir immer wieder darauf schauen, dass Gott dem Demütigen Gnade gibt. Wir sind ja im vierten Buch Mose und dieses Buch möchte ich mal bezeichnen eigentlich als ein Buch der Rebellion. Also in diesem Buch, das ist so ein Buch, das den Niedergang so von Israel in der Wüste beschreibt. Wir haben ja gesehen, wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, es errettet hat, es erlöst hat, es an den Berg geführt hat und dort mit ihm einen Bund geschlossen hat, es zu seinem Volk gemacht hat. Dadurch, dass sie diesen Bund geschlossen hat, er hat ihnen Gebote gegeben, sie sind sein Volk geworden. Und er wollte mit ihnen handeln in der Welt, dass sie auch ein Zeugnis sind in der Welt, den Nationen gegenüber. Sie sollten ein heiliges Volk sein, von der Welt abgesondert, also anders als die Welt und somit auch ein Zeugnis für den lebendigen Gott. Das war auch dann dritte Buch Mose. Und im vierten Buch Mose sehen wir eigentlich so, wie das Volk immer wieder versagt in der Wüste und rebelliert. Wir haben das letztes Mal schon gehört, 4. Mose 11, die Geschichte, wo die Israeliten von Gott gefordert haben und gemurrt haben. Ah, wir wollen Fleisch essen, wir wollen am liebsten wieder zurück nach Ägypten und so weiter. Und wir werden später, also in kommenden Wochen, noch von dieser Geschichte hören, wo sie ja das Land einnehmen sollten. Gott hat ihnen gesagt, jetzt geht rein und nehmt es ein. Ich werde die Völker vor euch her vertreiben. Und das Volk, das schickt Kundschafter erstmal rein in das Land. Und diese Kundschafter machen das Volk abtrünnig. Sie sagen, oh, da sind so Riesen und wir haben keine Chance. Und das Volk ist ungläubig. Das glaubte Gott nicht. Und fielen von Gott ab. Sie haben auch dort wieder gegen ihn rebelliert. Und Gott hat auch eine ganz schön heftige Strafe für sie parat. Und auch heute, so dazwischen, jetzt 4. Mose 12, auch dort ist so eine Geschichte auch wieder, so ein Aufstand, so eine Rebellion. Ne? Deswegen dieses 4. Buch Mose, so ein Buch der Rebellion. Und 4. Mose 12, dort sind wir und ich möchte einmal diesen Text lesen. Das Kapitel ist gar nicht so lang, das besteht auch nur aus dieser einen Geschichte, sage ich mal. Deswegen lese ich das auch einmal komplett. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der äthiopischen Frau, die Mose genommen hatte. Denn er hatte eine äthiopische Frau genommen. Und sie sagten, hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Und der Herr hörte es. Und der Mensch Mose war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen auf der Erde. Und der Herr sagte sofort zu Mose und Miriam und Aaron, ihr drei, geht hinaus in das Zelt des Zeugnisses. Da gingen die drei hinaus in das Zelt des Zeugnisses. Und der Herr stieg herab in einer Wolkensäule und trat an den Eingang des Zeltes des Zeugnisses. Und Aaron und Miriam wurden gerufen und sie gingen beide hinaus. Und er sagte zu ihnen, hört meine Worte. Wenn unter euch ein Prophet für den Herrn auftritt, werde ich mich ihm in einem Gesicht bekannt machen und im Schlaf zu ihm reden. Nicht so mein Diener Mose. In meinem ganzen Haus ist er zuverlässig. Von Mund zu Mund werde ich mit ihm reden, in einer sichtbaren Gestalt und nicht in Rätseln. Und den Glanz des Herrn hat er gesehen. Warum also überkam euch keine Furcht, gegen meinen Diener Mose zu reden? Und der glühende Zorn des Herrn lag auf ihnen und er ging weg. Und die Wolke entfernte sich vom Zelt und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron sah hin zu Miriam und siehe, sie war aussätzig. Und Aaron sagte zu Mose, ich bitte dich, Herr, lege uns keine Sünde auf, denn wir wussten nicht, dass wir sündigen. Sie möge nicht werden wie etwas, das dem Tod gleich ist, wie eine Fehlgeburt, die aus dem Mutterschoß herauskommt und so die Hälfte ihres Fleisches verzehrt. Und Mose rief zum Herrn und sagte, O Gott, ich bitte dich, heile sie. Und der Herr sagte zu Mose, wahrhaftig, wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespuckt hätte, würde sie sich dann nicht 7 Tage lang schämen müssen? Sie soll 7 Tage lang außerhalb des Lagers abgesondert werden und danach wieder hereinkommen. Und Miriam wurde abgesondert außerhalb des Lagers 7 Tage lang und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam gereinigt worden war. Und danach brach das Volk von Ascheroth auf und sie lagerten in der Wüste Pharan. Wir sehen hier also diese Rebellion, oder ich möchte mal sagen, auch diesen Hochmut von Miriam und Aaron. Und die Frage ist, warum redeten sie gegen Mose? Und ich denke, wenn wir das so, wenn wir das anschauen, sehen wir, dass es eigentlich Eifersucht war. Eifersucht und Hochmut. Dass sie ja sagen, hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Seht ihr dieser Hochmut, aber auch diese Eifersucht, dass sie das haben wollten, was Mose hatte und nicht zufrieden waren mit dem, was sie hatten. Und wie oft passiert uns das, dass wir andere um etwas beneiden? Dass wir ihnen nicht gönnen, ich sag mal jetzt so, was sie erreicht haben oder in welcher Stellung sie vielleicht stehen, die Anerkennung, die sie bekommen. Also, dass wir ihnen das nicht gönnen, dass wir sie anschauen und sie beneiden und dann das auch wollen. Und wir beneiden sie und wir sind so, ja, hochmütig, wir wollen das auch. Und die Sache ist, das kann man ja aber nicht so sagen, so direkt, dass man das will. Und deswegen wird dann etwas gesucht, etwas anderes gesucht, was man so anprangern kann. Wenn man so etwas dann gegen jemanden hat, dann wird irgendwo etwas anderes gesucht. So wie Miriam und Aaron das hier gemacht haben. Es heißt ja erst, sie redeten gegen Mose wegen der äthiopischen Frau, die Mose genommen hatte. Aber dann heißt es eigentlich, dass sie sagen, hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Also ihnen geht es eigentlich um diese Sache. Aber sie reden gegen Mose. Sie haben da so etwas gefunden, wo sie ihn vielleicht so anklagen könnten. Wo sie so, ihn so ein bisschen schlecht machen konnten. Wegen dieser äthiopischen Frau, die er genommen hatte. Ob das jetzt berechtigt war oder nicht. Aber so geht man dann vor. Und ja, wie oft passiert uns so etwas, dass wir auch andere um etwas da so beneiden und dann so vorgehen? Und man muss dabei bedenken, Aaron war ja Hohepriester. Das war ja kein Niemand im Volk. Das war eigentlich, er war eigentlich, ich sag mal, nach Mose die höchste Person im Volk. Er war ein Priester, schon allein das war was Besonderes, weil, also gerade auch die Priester, die hatten eine hohe Stellung im Volk, weil sie waren die, die den Gottesdienst verrichteten. Das Volk, wenn sie mit Gott in Gemeinschaft kommen wollten, mussten zu den Priestern gehen. Sie konnten nicht selber Opfer bringen, das haben die Priester gemacht. Sie mussten also zu den Priestern gehen und die Priester haben diesen Gottesdienst verrichtet. Also diese Priester, die hatten eine gewisse Stellung in dem Volk. Und jetzt ist da noch Aaron, der Hohepriester war. Das heißt nicht nur ein normaler Priester, sondern sogar der Hohepriester. Das heißt der, der die Priester leitet, also die Leitung, die höchste Leitungsposition der Priester. Und der ja sogar einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen durfte. Das durfte niemand durfte in dieses Allerheiligste in der Stiftshütte gehen, später im Tempel. Nur der Hohepriester, und auch das nur einmal im Jahr, am Versöhnungstag, am großen Versöhnungstag. Und so hatte dieser Hohepriester eigentlich schon eine ziemlich hohe Stellung. Und Aaron war dieser Hohepriester. Und auch Miriam, auch sie war eine Prophetin, heißt es. Sie war eine Prophetin und eine Leiterin der Frauen, so scheint es. Nachdem die Israeliten durch das Meer hindurchgezogen waren und dieses Lied für den Herrn singen, da singen sie ja, und dann heißt es, dass Miriam die Frauen anleitete im Gesang und im Tanz. Sie leitete die an, sie sang vor, die anderen sangen nach, da gab es dann so einen Wechselgesang. Aber sie hat die Frauen angeleitet. Also scheinbar, so würde ich das aus diesen Versen dann schließen, war Miriam auch, ich meine, sie war ja eben auch die Schwester von Mose, sie hatte eben auch anscheinend eine hohe Position, sodass sie eine Leitungsfunktion hatte unter den Frauen. Und diese beiden Personen, die jetzt, wie gesagt, nicht irgendjemand waren im Volk, das war ihnen nicht genug. Sie haben Mose dennoch beneidet, weil Mose hatte nun mal eine ganz besondere Stellung, dass er der Mittler war zwischen dem Volk und Gott. Gott hat mit Mose gesprochen, hat ihm die Anweisungen gegeben, die Mose dann weitergegeben hat. Das war eine besondere Position, sage ich mal. Und Aaron und Miriam, obwohl auch sie hohe Stellungen hatten, es reichte ihnen nicht. Sie haben trotzdem beneidet. Es war nicht genug. Sie waren nicht zufrieden. Und war das nicht auch die Sünde des Teufels? Gott hatte den Teufel sehr schön gemacht. Schön und weise, so wird er beschrieben. Und er hatte auch eine hohe Stellung. Er wird bezeichnet als ein gesalbter und schützender Cherub. Was auch immer das jetzt genau bedeutet, das kann ich gar nicht im Detail jetzt sagen. Aber ein Cherub ist ja so ein Engelwesen. Und ein gesalbter Cherub, also salben, tut man jemandem, wenn man ihn in ein besonderes Amt einsetzt. Ja? Und schützend, das heißt, er hatte irgendeine besondere Funktion, dass er was geschützt hat. Was auch immer jetzt, sag ich mal. Darüber will ich jetzt nicht spekulieren. Aber es wird so beschrieben, dass Gott ihn auch in eine hohe Position eingesetzt hat und er gewisse Verantwortung hat, dass er weise war, dass er schön war. Aber es war ihm nicht genug. Es war ihm nicht genug. Der Hochmut kam. Und es reichte ihm nicht. Er wollte sich dem Allerhöchsten gleich machen. Da war noch jemand, der war doch noch höher als er. Und da wollte er ihm gleich werden. Übrigens interessant, es heißt nicht, er wollte höher sein als Gott, sondern er wollte sich ihm gleich machen. Wahrscheinlich war er auch ihm bewusst, der höher als Gott kann man nicht werden, der ist der Allerhöchste. Aber sich ihm gleich machen, das wollte er. Und dieser Hochmut kam auf, dieser Stolz, und er fiel in Sünde. Und so ist, denke ich, wichtig, was wir hier lernen können aus dieser Rebellion von Miriam und Aaron, dass wir zufrieden sind. Zufrieden sind mit dem, wo wir sind, was wir sind, in dem, wo Gott uns hineingestellt hat. Und ich habe an 1. Korinther 7 gedacht, wo Paulus schreibt, 1. Korinther 7 schreibt, der jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und ich denke, dass Paulus das hier wichtig ist zu sagen, dass wir nicht nach höherem streben sollen. sondern da, wo Gott uns hineingestellt hat, dass wir da zufrieden sind. Und es ist auch gut, Gott hat jedem seinen Platz gegeben. Und dass wir dort, wo er uns hineingestellt hat, zufrieden sind. Ne, so heißt es hier, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Natürlich, das klingt erstmal irgendwie so irgendwie heftig, ne? So das, was Gott hier sozusagen fordert. Du sollst Sklave bleiben. Ne? Und ich denke, auch das wurde wahrscheinlich viel missbraucht von den Machthabern früher, die in einer, sag mal, auch in der christlichen Welt, im Mittelalter, sag ich mal, wo das ja vermischt war, mit den Herrschern auch, dass die Herrscher christlich waren. Und dann eben wurde mit Sicherheit mit so etwas argumentiert hier, ihr kleinen Knechte, ihr habt nichts zu melden, ihr sollt mal schön da bleiben, das fordert Gott so. Ne? Das wurde natürlich auch missbraucht, ja. Aber worum es hier geht, ist, dass man seinen Stand nicht abhängig machen soll davon, was du hier bist auf der Erde, sondern ein Sklave ist auch ist eigentlich ein Freigelassener des Herrn. Deswegen, es kommt nicht darauf an, ob du Sklave bist oder frei. Und so sollst du nicht unbedingt danach streben, etwas Höheres zu werden. Aber er sagt hier, genauso, aber auch wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Also, so wie ich das verstehe, ist hier schon so, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, dann kannst du sie ruhig ergreifen. Also es ist nicht so, dass du dann sagen musst, nein, ich bleib auf jeden Fall Sklave. Aber es geht darum, dass du nicht danach strebst. Das soll nicht dein Antrieb sein. Ne? Und so einfach jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Denn wir sehen bei Miriam und Aaron, dass es gefährlich ist, nach Höherem zu streben, weil man in Sünde fallen kann. Wir haben also diesen Hochmut von Miriam und Aaron gesehen und dazu im Gegensatz steht die Demut von Mose. Die Demut von Mose. In Vers 3, und das ist ja dieser ein sehr bekannter Vers, denke ich, und der Mensch Mose war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen auf der Erde. Ich habe hier die ich lese hier aus der Septuaginta, das ist ja die griechische Übersetzung des Alten Testaments, also die älteste Übersetzung, die wurde sogar noch geschrieben, bevor Jesus da war. Also eine alte Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische und dann hier die deutsche Version sozusagen. Dort heißt es jetzt, er war sehr sanftmütig. In unseren Bibeln, die sich an dem hebräischen Text dann direkt richten, steht dann demütig. Er war demütiger als alle Menschen auf der Erde. Aber letztendlich macht das keinen großen, ich sag mal, Unterschied, denn auch dieses Wort, was im Hebräischen da steht und was mit demütig dann übersetzt ist, das kann genauso gut auch sanftmütig bedeuten. Oder es kann auch bedeuten niedergebeugt, beladen, ne, belastet. Und so ist eigentlich die Übersetzung dann, dass die in der griechischen Übersetzung da sanftmütig steht, ist eigentlich jetzt kein Übersetzungsfehler oder so, sondern dieses Wort im Hebräischen kann genau das bedeuten. Also es ist alles korrekt. Ne? Aber dieser Vers auf jeden Fall, der ist ja sehr bekannt. Und die Frage ist aber, warum steht der jetzt eigentlich genau hier an dieser Stelle? Und die Antwort ist, denke ich, um einfach zu zeigen, wie hat Mose hier eigentlich reagiert auf diese Anfeindung von Aaron und Miriam. Dass hier jetzt gesagt wird, Mose war aber sehr sanftmütig oder demütig, mehr als alle Menschen auf der Erde. Das heißt, wie ist Mose eben, es soll hier gesagt werden, wie ist Mose mit diesen Anfeindungen umgegangen? Er ist nicht sofort auf die Barrikaden gegangen. Er hat nicht gleich sich selbst da irgendwie verteidigen wollen oder was auch immer, hat da gekämpft gegen Aaron und Miriam, obwohl er ja ungerecht behandelt wurde, obwohl hinter seinem Rücken schlecht geredet wurde über ihn, hat er es nicht getan. Das soll hier gesagt werden, dass Mose eben demütiger und sanftmütiger war als alle Menschen auf der Erde. Also er nahm sich selbst nicht so wichtig. Er machte nicht so viel aus sich selbst. Er ließ das nicht an sich heran. Und da möchte ich einmal ganz kurz einen Exkurs machen über diesen Vers, einfach weil ich weiß jetzt nicht, ob es hier bei euch, bei jemandem von euch so ist, aber ich weiß, dass grundsätzlich dieser Vers Probleme macht, dass man sagt, ja, wie kann, wenn wir davon ausgehen, dass Mose die 5 Bücher Mose geschrieben hat, wie kann er denn geschrieben haben, Mose war demütiger als alle Menschen auf der Erde? Widerspricht sich das nicht selbst? Wenn er demütiger war als alle Menschen auf der Erde, wie kann er von sich das schreiben, dass er demütiger war als alle Menschen auf der Erde? Das widerspricht sich ja, dann ist er ja schon nicht demütig, so wird das gesagt. Da möchte ich einmal kurz drauf eingehen. Ich sehe darin kein Problem aus mehreren Gründen. Zum einen haben wir gesehen, dass es nicht unbedingt bedeuten muss, demütig, sondern eben auch sanftmütig bedeuten kann. Dieses Wort, was da steht. Das ist der eine Punkt. Aber selbst wenn es demütig bedeutet, sag mal, sehe ich überhaupt kein Problem darin, dass Mose das auch so geschrieben haben könnte. Warum widerspricht sich das? Wenn es nun mal so war, er schreibt ja einfach dann nur die Wahrheit. Ist ja nicht so, dass er sich damit überhebt oder so, sondern er schreibt einfach nur dann das dahin. Aber zusätzlich denke ich noch, dass diesen Vers Mose gar nicht geschrieben haben muss. Und da muss ich gleich aufpassen, was ich hier sage, sage ich mal. Natürlich widerspreche ich nicht, dass Mose grundsätzlich diese 5 Bücher Mose geschrieben hat. Aber es kann ja einzelne Verse geben, die doch noch jemand anderes da geschrieben hat, zum Beispiel ein Josua, der ja auch inspiriert war. Der hat ja sogar ein eigenes Buch in der Bibel, sage ich mal, geschrieben als inspirierter Mann. Und auch er kann ja noch nachträglich Sachen hier geschrieben haben. Denken wir schon allein an die Beschreibung von Moses Tod. Die wird ja nicht Mose geschrieben haben, wie er gestorben ist und so weiter. Das wird meiner Meinung nach Josua geschrieben haben oder jemand anderes, der auch inspiriert war. Ist mir auch egal. Er war inspiriert. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach Josua, weil er hat ja die Führung des Volkes übernommen. Er hat selbst ein Buch dann geschrieben. Von daher kann er auch im letzten Teil vom 5. Buch Mose diesen Abschnitt geschrieben haben, wo es um den Tod von Mose geht. Ich weiß, es gibt da auch die Meinung von Leuten, die ganz stark daran festhalten, dass jedes i-Tüpfelchen von Mose geschrieben wurde, bei den 5 Büchern Mose. Die Meinung, dass Mose schon prophetisch über seinen Tod geschrieben hat. Aber ich finde das so, ich weiß nicht, erstens nicht nötig und auch realitätsfern. Sondern dass einfach Josua das reingeschrieben hat. Und dass auch ein Josua meinetwegen auch nachträglich auch noch so einen Vers hier reingeschrieben haben kann. Dass hier diese Geschichte war, wie Miriam und Aaron sich aufgelehnt haben und Josua auch noch später einfach geschrieben hat, um zu erklären, wie Mose gehandelt hat, zu sagen, Mose war eben demütiger als alle Menschen auf der Erde. Also hätte ich jetzt kein Problem damit. Damit widerspreche ich absolut nicht, dass die 5 Bücher Mose grundsätzlich von Mose geschrieben wurden. Ne? Also es ist hier keine Lehre von so eine kritische Lehre, dass das im Laufe der Jahrhunderte entstanden ist und erst als die Israeliten im babylonischen Exil waren und so weiter. Genau. Das einfach so als Exkurs, weil einfach um zu zeigen, dass dieser Vers nicht unbedingt Probleme macht. Wer hat noch von sich selbst gesagt, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist? Unser Herr. Er hat das von sich selbst gesagt. Wir kennen, denke ich, diesen bekannten Vers in Matthäus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also der Herr selbst sagt von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also vielleicht nochmal kurz doch auf den Exkurs zurückzukommen. wie kann das sein? Auch hier, ne? Da sehen wir irgendwie kein Problem drin. Wenn das Jesus von sich selbst sagt, ich bin von Herzen demütig, da geht das irgendwie. Ja, weil Jesus war es ja auch. Ja, aber wenn er das dann sagt, dann müsste sich ja auch widersprechen und so. Nein, es ist kein Problem, dass Jesus das sagt. Er ist trotzdem demütig. Nur weil er sagt, dass er von Herzen demütig ist, macht ihn das nicht weniger demütig. Aber wichtig ist, auch Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Und so ist Mose hier schon ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus Christus, in dem, wie er sich verhält. Und wie ist das denn? Wer wurde denn ungerechter behandelt als unser Herr Jesus? Wer wurde ungerechter behandelt? Denn er war absolut gerecht. Und trotzdem wurde er geschmäht und hat gelitten. Wie hat Jesus da gehandelt? Und da gibt es diese wunderbaren Verse aus dem ersten Petrusbrief. Das 1. Petrus 2, wo es heißt, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wie unser Herr hier gehandelt hat, als er diese Ungerechtigkeit über sich ergehen lassen hat. Dass er geschmäht wurde, zu Unrecht, aber er schmähte nicht wieder. Er hat das über sich ergehen lassen. Und dass er gelitten hat und nicht gedroht hat. Und wir wissen ja, er hätte ja drohen können. Weil zu Recht hätte er ja drohen können. Denn er wusste ja, wie es noch sein wird. Dass er wird zwar sterben, aber er wird wieder auferstehen. Er wird erhöht werden, zur Rechten Gottes sich setzen. Der Herr bietet ihm den Platz an, zur Rechten auf den Thron, bis er seine Feinde hinlegt als Schemel für seine Füße. Und dass er eben ja mal Gericht halten wird. Das heißt, Jesus hätte ja mit dem Finger zeigen können, ihr werdet noch euer blaues Wunder erleben. Zu Recht. Es wäre sogar die Wahrheit ja gewesen. Aber er hat es nicht getan. Als er gelitten hat, hat er nicht gedroht. Sondern er hat es dem übergeben, der gerecht richtet, seinem Vater. Er hat es ihm überlassen. Er hat es abgegeben. Und er wusste, mein Vater, der wird für Gerechtigkeit sorgen. Der übersieht das nicht. Er weiß es. Und ich kann es ihm in Ruhe überlassen. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende, so wie es auch hier in unserem Text heißt, in 4. Mose 12, wo es ja heißt, sie sagten, hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Und der Herr hörte es. Dieser kleine Satz. Aber wie wichtig, der Herr hörte das. Und dass wir das wissen dürfen, ihr Lieben, das ist das Entscheidende, dass wir wissen dürfen, Gott hört es. Gott sieht es. Gott weiß Bescheid darüber, wenn wir, sag ich mal, ungerecht behandelt werden, dann dürfen wir wissen, das geht an Gott nicht vorüber. Gott übersieht das nicht. Er bekommt das alles mit und wir dürfen es ihm einfach abgeben, ihm hinlegen. Wenn wir ungerecht behandelt werden, dann dürfen wir es Gott überlassen. So wie es auch heißt, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Dass wir uns nicht selbst rächen, sondern es Gott überlassen. Denn da wird nichts untergehen, nichts verloren gehen irgendwie, sondern Gott behält das in Erinnerung und er wird alles wieder gerade rücken. Am Schluss wird alles wieder in Gerechtigkeit gerückt sein. Gott wird dafür sorgen. Und so dürfen wir das ihm überlassen. Und so lasst uns so demütig sein wie Mose und Christus. dann nochmal vielleicht einfach darüber zu sprechen, was ist Demut? Denn es gibt eben auch falsche Demut. Wenn wir von Demut sprechen, gibt es, denke ich, auch ein falsches Verständnis davon, dass man eine falsche Demut hat. Nämlich, dass man, wenn man demütig ist, dann muss man immer so sagen und sein, so, oh, ich bin nichts, ich kann nichts. Ne? Bloß nicht gut von sich selbst reden, ne? Sondern sich immer selbst klein halten. Ich bin hier der Letzte und es reicht mir auch, wenn ich da hinten in der Ecke sitze und so weiter. Ne? Ich denke, das ist falsche Demut. Es gibt auch diese Ansicht, ja, mir reicht es, wenn ich im Himmel nur da so in einer Ecke einfach bin. Das reicht mir. Ich will gar nicht mehr. Ich will auch keinen Lohn von Gott, ne, den er ja versprochen hat, aber den brauche ich gar nicht. Will ich nicht. Ich brauche nur da in der Ecke sein. Das reicht mir. Und ich glaube, das ist keine Demut, sondern eigentlich das Gegenteil. Hochmut. Denn worum geht es mir dabei, wenn ich das sage? Dann geht es mir eigentlich nur um mich. Hauptsache, ich bin im Himmel. Der Rest ist mir egal. Dass Gott aber versprochen hat, wenn ihr so lebt, wie ich es will und für mich lebt, für mich den Dienst tut, dann werde ich euch belohnen. Dann werde ich es euch vergelten. Das hat ja Gott versprochen. Und wenn wir dann aber sagen, ja, ich will gar keinen Lohn, was heißt das dann? Ich will nur in der Ecke da sein, im Himmel. Dann geht es ja nur um mich, dass ich Hauptsache in den Himmel komme. Aber ich will nichts für Gott tun. Weil Gott hat es ja versprochen, den Lohn. Ja, also so, ich will das auch nicht pauschalisieren. Manche sind vielleicht wirklich so, dass sie wirklich einfach sagen, ich brauche keinen Lohn, ich will trotzdem für Gott leben und ihm dienen, aber er braucht mir dann doch keinen Lohn geben und so. Aber einfach so dieses sich selbst klein machen. Ich glaube nicht, dass das Demut ist, sondern man kann demütig sein und trotzdem überzeugt sein davon, von den Gaben, die Gott einem gegeben hat. Dass man sagen kann, doch, ich kann das gut. Gott hat mich damit beschenkt. Ich kann gut Sachen reparieren. Ich kann gut handwerklich tätig sein und damit einen Dienst tun für ihn und für meine Mitmenschen. Oder ich kann gut für Menschen da sein. Sie trösten, ihnen beistehen, seelsorgerlich. Ich kann das gut. Gott hat mir diese Gabe gegeben. Ich kann gut mit Kindern umgehen und ich kann ihnen auch gut Gottes Wort vermitteln. Das kann ich gut. Oder ich kann gut reden, ich kann gut Sachen vermitteln, Wahrheiten vermitteln, lehren, was auch immer. Dass man so das auch sagen kann und trotzdem demütig ist, das widerspricht sich nicht. Sondern man ist einfach überzeugt von dem, was Gott einem gegeben hat. Ich denke, Demut ist eher, wenn wir uns das einfach mal anschauen, eben Mose und Christus, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt, sage ich mal. Also, dass wenn man eben, wenn wir uns das mal anschauen, einfach wenn man angegriffen wird, wenn man ungerecht behandelt wird, dass das einen nicht sofort trifft und dann gleich man eben sich rächen muss, sich gleich verteidigen muss und gleich zurückschlagen muss, sondern dass man es Gott überlassen kann, dass man das nicht an sich heranlässt, weil man sich selbst nicht so wichtig nimmt. Das ist, denke ich, eher Demut, dass man sagt, okay, er redet schlecht gegen mich, aber das trifft mich nicht, weil ich weiß, wer ich in Gott bin. Wenn jemand, über mich redet, ah, das ist was für ein hässlicher Typ und kann nichts und so, dass ich bin demütig, wenn ich dann einfach dann nicht gleich zurückschlagen muss, sondern einfach sagen kann, okay, er sagt das, aber mich trifft das nicht. Denn ich weiß ja, dass Gott mich wunderbar gemacht hat. Ich weiß das ja, deswegen habe ich es gar nicht nötig, mich jetzt hier zu verteidigen. Sondern ich kann das eben Gott überlassen, dem, der gerecht richtet. Ich denke, das ist diese Demut, so wie auch Mose sich hier verhalten hat. Und so, wenn man so ist, und ihr Lieben, versteht mich nicht falsch, ich selbst bin da in der Schule. Ich selbst habe da noch viel zu lernen. Ne, also immer wieder ertappe ich mich selbst, wie ich mich, ja, ich sag mal, darüber ärgere, wie andere über mich reden oder denken und so weiter. Und dass ich dann gleich irgendwie mich verteidigen will und was auch immer. Da, wo ich so merke, ah, ich bin doch schon sehr noch auf mich gerichtet. Ne? Deswegen, ich habe da selbst noch viel zu lernen. Ne? Versteht das nicht falsch, wenn ich das jetzt hier sage. Aber das ist einfach, wenn wir das verstehen, was diese Demut ist, wenn wir darin mehr wachsen, dann können wir auch Unrecht über uns ergehen lassen. Und letztendlich, ihr Lieben, letztendlich eigentlich ja so leben, wie Jesus es will. Wie er es gesagt hat in der Bergpredigt, wenn jemand dich auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte hin. Das ist ja genau das. Das kann ich nur, wenn ich demütig bin, dass ich nicht gleich weiß, so ein Wangenschlag, der ist ja extrem erniedrigend. Das ist ja die höchste Form der Erniedrigung, wenn jemand dich auf die Wange schlägt, sage ich mal so. Also das ist jetzt schlimmer, als wenn dich jemand tritt oder so. Sondern so ein Wangenschlag, der ist wirklich beschämend, erniedrigend. Und wenn man das über sich ergehen lassen kann, wenn man sagt, ja, das war nicht schön, das war ungerecht auch, aber ich überlasse es Gott, dann ist man auch in der Lage, die rechte Wange hinzuhalten. Ne? Wenn man sich davon erniedrigen lässt, eben nicht demütig ist, dann wird man auch nicht die rechte Wange hinhalten. Und so ist es einfach, dass wir dann auch so leben können, wie Jesus es ja in der Bergpredigt auch von uns verlangt. Und wie gesagt, wir sind da alle Lernende, denke ich, ich auch. Deswegen halte nicht zu viel von dir selbst. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Dem Demütigen, über den wird er sich erbarmen. Manchmal dauert das vielleicht. Wir müssen es eine gewisse Zeit ertragen. Aber letztendlich haben wir die Zusicherung, die Demütigen sind die, über die sich Gott einmal erbarmen wird. Und den Hochmütigen widersteht er. Und so sehen wir das auch hier in der Geschichte von Miriam, Aaron und Mose. Dass Gott den Hochmütigen widersteht und dem Demütigen, dem Mose, dass er hinter ihm steht, dass er sich um ihn kümmert. Denn er greift ja dort ein. Er zieht hier die Hochmütigen zur Rechenschaft. Und er tritt dafür Mose ein. Dass er sich hinter ihn stellt und ihn verteidigt und sagt, er sagt ja hier, wenn unter euch ein Prophet aufsteht, dann rede ich mit ihm so in Visionen und so. Also auch wirklich so echte Propheten Gottes, mit denen redet er und hat er ja auch in Zukunft dann so in Visionen geredet, in Träumen. Aber bei Mose war das anders, so sagt er das. Mit Mose rede ich von Angesicht zu Angesicht. Also wirklich, Mose ist in das Zelt ja gegangen und hat da von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet. Gott hat sich ihm in einer Gestalt gezeigt und sie haben so geredet. Es ist nicht so, dass Mose irgendwas überkommen ist und dann eben Träume hatte, Visionen hatte, so wie Gott oft ja auch dann gehandelt hat. Nein, mit Mose hat er direkt geredet. So sagt er, und er sagt das hier so Miriam und Aaron, und er sagt, warum? Mose ist treu, er ist zuverlässig in meinem ganzen Haus. Auf ihn kann ich mich verlassen. Er kümmert sich um meine Dinge. Absolut zuverlässig. Und genauso war auch Christus oder ist Christus. Im Hebräerbrief wird Christus beschrieben und dort wird genau auch auf diese Stelle Bezug genommen. Dort wird gesagt, Mose war als Diener zuverlässig, treu in Gottes Haus. So ist es, oder wie viel mehr Christus als Sohn über sein eigenes Haus. Also Mose als Diener war zuverlässig und Christus, wie viel mehr Christus. Christus kümmert sich um sein Haus, um Gottes Haus, um seine Gemeinde. Christus ist treu. Als Hohepriester, als Fürsprecher und so weiter. Aber so sehen wir, dass auch an dieser Stelle Christus wieder in Bezug genommen wird von Mose auf Christus, wo gezeigt wird, Mose steht auch da wieder vorbildhaft, zeigt vorbildhaft Christus. Und letztendlich sehen wir, dass auch Christus letztendlich von Gott erhöht wurde, weil er demütig geblieben ist und das über sich hat ergehen lassen, dieses Unrecht. hat Gott ihn, wir wissen es ja aus Philipper 2, aus diesem Christus-Hymnus, ne, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern hat sich erniedrigt und so weiter bis zum Tod. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihn über alles gesetzt. Gott hat ihn letztendlich erhöht. Also Gott steht dem Demütigen bei, ihm gibt er Gnade. Das dürfen wir wissen. So können wir es auch getrost, diese Dinge immer wieder Gott überlassen. Weil wir wissen, Gott kümmert sich letztendlich um uns. Gott widersteht hier den Hochmütigen, Miriam und Aaron, und er schickt hier diese Strafe, dass Miriam aussätzig wird. Und der Aussatz, das war schon eine schlimme Sache, und das sehen wir auch an der Reaktion von Aaron, als er das sieht. Das war für ihn gleich, der wusste gleich, was das bedeutet, wie schrecklich das war, dass der Aussatz eigentlich für den Tod steht. Jemand, der Aussatz hatte, der war eigentlich schon abgeschrieben. Letztendlich ist er gestorben, aber auch während er noch lebte, war er eigentlich schon wie tot, denn er hatte keinen Anteil mehr an der Gemeinschaft, an der Gesellschaft. Also er durfte gar nicht mehr teilnehmen, sondern er musste ja raus aus dem Lager, abgesondert werden. Das heißt, dieser Mensch war eigentlich tot. Also wirklich eine schreckliche Strafe, wo wir einfach sehen können, wie Gott mit den Hochmütigen letztendlich umgeht. Dass der Hochmütige umkommen wird. Gott widersteht dem Hochmütigen. Und wie geht er aber mit ihnen um? Interessant finde ich, was Aaron hier sagt, dass er ja Mose bittet, um Vergebung quasi bittet, dass Mose für Aaron und Miriam, vor allem dann für Miriam, vor Gott eintritt. Und er tut Buße. Und er sagt letztendlich, so heißt es hier in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung heißt es, denn wir wussten nicht, dass wir sündigen. In unseren Texten im Hebräischen steht, denn wir haben töricht gehandelt und gesündigt. Also er erkennt es, er sieht es auf jeden Fall ein. Hier ist aber, noch, wie gesagt, noch interessant, dass er sagt, wir wussten nicht, dass wir sündigen. Und das finde ich so interessant, weil das tatsächlich ja manchmal so ist, dass es einem nicht bewusst ist, dass man auch oft Dinge unbewusst oder dass sie einem zumindest nicht so bewusst sind, wie schlimm sie eigentlich sind. Das ändert ja nämlich nichts an der Tatsache, dass es eine Sünde ist, eine schlimme Sünde auch. Und wie gesagt, an der Tatsache, dass sie gesündigt haben und so weiter, aber dass es einem nicht so wirklich bewusst war. Ja, und da macht nämlich, denke ich, Gott auch einen Unterschied, dass er weiß, wenn wir sündigen, er macht einen Unterschied, ob es jemand wirklich richtig mutwillig tut, also mit vollem Bewusstsein und ganz, also wirklich ganz bewusst, dass er diese Dinge tut. Oder ob jemand wirklich gerade fällt, und es ihm vielleicht gar nicht bewusst war tatsächlich und erst im Nachhinein bewusst wird. Das, wie gesagt, das ändert nichts an der Tatsache an sich, an der Sünde an sich. Aber Gott, denke ich, macht da einen Unterschied. Und wir sehen auch hier, dass Aaron ja wirklich diese Einsicht hat und um Vergebung bittet. Und Gott lässt sich erbitten. Er ist gnädig. Er ist gnädig und schenkt Wiederherstellung. Aber wir sehen ja auch mit Schande. Er stellt zwar wieder her, aber mit einer gewissen Schande, dass Miriam 7 Tage trotzdem noch das tragen muss und diese Schande über sich ergehen lassen muss, dass sie außerhalb des Lagers ist und so weiter. Und da finde ich so das Handeln von Gott interessant. Wie oft handelt Gott ganz anders, als wir handeln würden? Wie anders ist Gott eigentlich als wir Menschen? Und zwar in beide Richtungen, denke ich. Zum einen sind wir Menschen, denke ich, oft in das eine Extrem so, dass wir viel schneller Gericht halten würden als Gott und verurteilen würden, wo Gott viel langmütiger ist als wir. Gott ist so langmütig mit dem Menschen. Wenn wir, ich sag mal, so das sehen, so auch die Welt, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es manchmal so, dass wenn ich so die Welt anschaue und wie immer gottloser sie wird und ungerechter sie wird, wo ich so denke, Alter, ich hätte schon lange eingegriffen, wenn ich Gott wäre. Ich hätte schon lange das Gericht gebracht oder was auch immer. Wo wir aber sehen, wie anders Gott ist, dass er viel langmütiger ist. Dass er dem Menschen noch Zeit gibt. So viel langmütiger und wir sind viel schneller oft zum Gericht. So anders ist Gott. In das eine Extrem und ich glaube auch, aber auch in das andere Extrem, wir Menschen, dass wir zu schnell alles so, ich sag mal jetzt in diesem Fall, ja, jetzt haben sie um Vergebung gebeten, okay, jetzt wird Miriam gleich wieder heile. So, wir würden das ganz schnell vielleicht, okay, gut, Vergebung und dann hier gleich wieder alles rückgängig machen. So, versteht ihr, was ich meine? So in beide Extreme, wo wir aber sehen, weder in das eine noch in das andere. Ne? Gott vergibt, er ist gnädig, er gibt Wiederherstellung, aber er sagt eben nicht sofort, okay, ihr habt das eingesehen, es war nicht gut von euch, ja, okay, und jetzt Miriam, du bist sofort wieder gesund. Nein, sondern er lässt sie schon noch 7 Tage diese Schmach tragen. Ja, also interessant einfach, wie anders Gott handelt, als wir handeln würden, denke ich. Und Miriam musste jetzt diese Schmach tragen, das war ja schon heftig. Also Gott sagt das ja auch, dass sie sich 7 Tage lang eben schämen muss. Es war ja schon heftig, weil es hatte ja Einfluss auf das ganze Lager. Das ganze Lager, Millionen von Menschen, konnten jetzt nicht weiterziehen, sondern mussten warten wegen dieser einen Person. Und alle wussten es. Die eine Person, die jetzt da außerhalb des Lagers 7 Tage warten muss. Und wir müssen wegen ihr jetzt hier warten. Noch. Also, versteht ihr, wie beschämend das auch ist, ne? Und das ist aber, denke ich, ja, schon ein gutes Bild, sage ich mal, oder eine Tatsache, dass eben die Sünden, unsere Sünden, nicht immer nur auf uns bezogen sind, sondern auch Einfluss haben können auf unser Umfeld. Dass wenn wir sündigen, dass auch die Gemeinde, in unserem Fall die Gemeinde auch, darunter leiden kann. Dass aufgrund von unseren Sünden die Gemeinde vielleicht nicht vorankommt. 7 Tage lang jetzt vielleicht. Ne? So. Also das ist, denke ich, auch gut, das hier rauszunehmen, das ernst zu nehmen, was unsere Sünden eben anrichten können. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Umfeld, für die Gemeinde, für andere. Und deswegen nochmal dieser Appell, den ich von Anfang an quasi als Überschrift auch mit reingenommen habe, lasst uns in der Demut üben. Lasst uns Christus als Vorbild nehmen und uns nicht für so wichtig nehmen, sondern uns auch zurücknehmen können. Lasst uns das einfach lernen, dass wir auch zufrieden und dankbar sind mit dem, was wir haben, wer wir sind, dass wir da zufrieden sind und dankbar. Denn das schützt auch vor Hochmut. Und dass wir nicht andere beneiden, damit wir nicht Schaden erleiden und unser Umfeld auch nicht, die Gemeinde auch nicht. Amen.